Hallo, 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 hallo.
Jupp. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Pension Scheller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Scheller Katharina Strasser. Hallihallo.
Hallihallo.
Kathi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Boah! ich glaube, alle Kabarettistinnen würden sich jetzt ärgern, wenn du mich als Kabarettistin bezeichnest.
Glaubst du? Ich glaube, dass es solche gibt, die würden sich geehrt fühlen. Glaub
ich. Ja. Bist du lieb. Ich tue mir da immer total schwer, weil es ist ein Riesenunterschied eigentlich, aber ich kann den nie so gut beschreiben, außer dass ich zum Beispiel, also ich würde mich eher als Schauspielerin sehen. Mhm. Ich finde maßgebender Unterschied ist eigentlich, aber das stimmt auch nicht immer, dass Kabarettisten ihre Sachen selber schreiben,
ja,
während Schauspieler eher die Ausführenden und Interpretierenden sind, wobei das sicher auch nicht stimmt, weil es gibt viele, die Sachen geschrieben kriegen, glaube ich.
Ja,
auch.
Ja, sicher.
Auf der Schauspielschule war immer die große Ding zwischen Musical und Schauspiel, da war auch immer so, da habe ich auch nicht gewusst, wo ich hinkehre, weil ich auch ein bisschen singen kann und tanzen kann und jetzt bin ich bin immer so zwischen den Stühlen. Aber ich sehe mich eigentlich als Schauspielerin und darum glaube ich nicht, wie bin ich zum Kabarett gekommen, ich bin noch gar nicht dort angekommen. Weil das würde für mich schon bedeuten, dass ich stehe zwar solo auf der Bühne, spiele ein Stück, das ich selber geschrieben habe, aber zum Beispiel, ich spiele jetzt auf die Cissi Graner an, singe ja ihre Lieder.
Ja, ja.
Also das ist eher so Kabarett, wie es früher war. Wie Peter Ludinski und wie die Cissi Graner und wie sie alle heißen, eigentlich wie die das so im Kabarett Simpel damals gemacht haben.
Ja.
Die haben ja teilweise auch nicht ihre eigenen Sachen gesprochen. Es ist eher Kabarett, ganz altes Kabarett, aber nicht Comedy wie heutzutage.
Ja, das würde ich auch so sehen, aber ich finde es ja schon super, wenn wir uns darauf einigen können, dass du Kabarett machst eigentlich.
Ja, so gesehen mache ich Kabarett. Ja.
Okay.
Ja. Es ist nicht, dass es mir unangenehm ist, sondern ich möchte mich nicht mit diesen Federn schmücken.
Ja,
das ist es eher.
Ja, eh total sympathisch.
Ja.
Aber dann sag doch einmal, wie ist das bei dir gekommen? Wolltest du es immer schon werden?
Also Schauspielerin wollte ich immer schon werden.
Immer schon. Du kommst aus einer Schauspielerfamilie, soweit du weißt.
Genau. Mhm. Und da führte irgendwie kein Weg dran vorbei, weil ich infiziert wurde, in frühesten, wahrscheinlich schon im Bauch meiner Mutter, weil sie mit mir mal Verlede gespielt hat,
echt?
Als ich eine Bohne war. Umgekehrt übrigens, ich mit meinen Kindern genauso.
Na,
ja,
wirklich?
Mit Emil und Lieselotte im Bauch. Also 4 Jahre später.
Ja, auf hast du so lange gespielt?
Oder wieder 10 aufgenommen? Jahre.
Wirklich?
Ja, 10. Da wären sich noch ein paar Kinder ausgegangen. und ich habe lange Zeit tatsächlich nicht gewusst, dass es andere Berufe gibt. Also für mich vom Kindergarten ins Theater, der Mami noch zuschauen, wie sie probt, dann nach Hause, dann irgendwie, die Mama hat auch Kindermärchen gespielt, also ich habe die auch oft auf der Bühne gesehen natürlich.
Und das hat das sicher taugt, oder?
Total getaugt und ich habe immer geglaubt, alle spielen, genauso wie meine Kinder das ja auch. Also mein Sohn fragt eher, warum nicht die Mama von Pauli im Fernsehen ist.
Okay, verstehe. Und die anderen Kinder früher haben auch geglaubt, und du hast geglaubt, die Mutter von deiner Kindergartenkollegin, die spielt einfach Ärztin.
Ja, und ich habe geglaubt, die Kindergärtnerin spielt heute, dass sie Kindergärtnerin ist und die Volksschullehrerin, das ist halt die Rolle, die sie spielt.
Sozusagen.
Und der Bäcker, der spielt heute, dass er ein Bäcker ist und dann verbeugt er sich und geht heim.
Okay, und alle spielen Familie und so ist alle die Welt, spielen, ist eine Bühne. Ne?
Ja, genau. Na, ganz so schlimm war es natürlich nicht, aber es war zumindest so, dass ich nicht andere Berufe am Schirm hatte. Aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Medizinerfamilie oder in einer Anwaltsfamilie aufwächst oder in einer Maschinenbaufamilie, keine Ahnung, die eine Firma haben, ist das einfach so.
Ja.
Und dann habe ich auch schon früh selber so Kindermärchen gemacht in Innsbruck. Mhm. Und das hat mir total getaugt, neben der Schule.
Ja, als Kind?
Ja. Also Kind und beziehungsweise Jugendliche, also ganz lang. Ich habe da Tischlein deck dich gespielt, einen der drei Knüppel aus dem Sack, das war meine Rolle. Aladdin war ich der Papagei. Ara, ara.
Ja, geht immer noch.
Geht immer noch. Und habe ich noch geschaut, was also einiges. Und dann kam so ein bisschen das Alter in der Pubertät natürlich, wo man das, was die Eltern macht, also wo man sich abgrenzen möchte und wo man das eigentlich nicht gut finden will. Und dann hatte ich das Problem, dass man nichts anderes.
Dass du immer noch Schauspielerin werden wolltest.
Ja, genau. Und dann habe ich ein bisschen versucht, mir was anderes einzureden. Also da war teilweise so, dass man dachte, ja, also ich habe mich recht für Massieren, das klingt jetzt komisch, interessiert, also so Physiotherapie vielleicht oder Arbeit mit dem Körper, finde ich immer noch spannend.
Ja.
Ich mag gern Sprachen reden, ich habe dann überlegt, ich war super gut in Deutsch und in Englisch, Dolmetsch mal zu machen oder Journalismus zu studieren, das hätte mir auch sehr getaugt, verbunden mit Herumreisen und und dann kam halt immer wieder das durch, sobald ich irgendeinen Film gesehen habe, sobald ich ein Buch gelesen habe, sobald ich eine Musik gehört habe, war ich schon wieder in meiner Welt und habe mich da wohin geträumt und habe mir gedacht, also wenn ich das nicht mache, dann werde ich das mein Leben lang bereuen.
Ja, na, das spürt man dann wahrscheinlich schon, oder?
Ja.
Wer waren denn so ich sage jetzt mal, Vorbilder oder bei wem war es sehr stark, wenn du den oder die gesehen hast?
Also ich war damals sehr in der Pubertät sehr auf Hollywood spezialisiert und die Kate Winslet war zum Beispiel ein Riesenvorbild oder ist es eigentlich noch immer? Ich meine, das ist eine Wahnsinnsschauspielerin.
Titanic?
Ja, Gott, ich habe bei meiner Uhr irgendwas gedrückt vorhin und jetzt piepst das manchmal und ich weiß nicht, wie man das ausschalten kann. Kennst du dich mit denen
aus? Ja, ich glaube, das träume ich jetzt nicht zu, ohne dass wir einen Alarm ewig brauchen.
Gut.
Aber das stört uns nicht. Einfach, Titanic war mal große.
Titanic, natürlich. Das ist, finde ich, immer noch einen wirklich genialen Film. Ein toller also das Film. Muss man schon wirklich wahren. Und vor allem, was da dahinter ist, wie ich habe ja dann mir Bücher gekauft und also wie die damals, die sind ja zuerst einmal, also nicht die Kate Winslet, aber der James Cameron und sein Team sind ja jahrelang getaucht, um diese echte Titanic zu filmen und durch diese Originalaufnahmen. Das sind alles Dinge, das wird man ja wahrscheinlich heute alles nicht mehr machen.
Wahrscheinlich, ja.
Und die war ein großer, dann weiß ich noch, Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love, hat mir auch total getaugt, wobei die, mit der habe ich mich nie so ganz identifizieren können, weil die halt irgendwie schon ganz anders war. Aber und auch Männer, also Brad Pitt, wobei der erst jetzt so richtig gut geworden ist, finde ich. Und ich finde auch noch, apropos Titanic, also Leonardo DiCaprio ist einer der besten Schauspieler, finde ich.
Ja, das hört man jetzt immer wieder. Ja.
Ja, aber war er immer schon.
Ja.
Schau dir an, damals Romeo und Julia, auch Claire Danes, apropos.
Ich finde auch,
bin ein Fan von ihr, seit sie 15 ist. Ja. Sie war 15. Ich habe das dann Romeo und Julia nachgespielt. Die sprechen ja den Originaltext auf Englisch, Shakespeare-Text.
Genau.
Urschwer auf Englisch.
Das ist ein super Film irgendwie.
Baz Luhrmann, glaube ich, hieß der, gell? Ja. Na, wahnsinnig. Also, das sind Filme, die haben mich geprägt. Also, das hat mir total getaugt.
Aber wenn ich nur kurz fragen darf, das ist für dich fast, ich sage jetzt mal, egal, ob jemand weiblich oder männlich ist, du kannst der Schauspielkunst gleich viel abgewinnen und die Inspiration funktioniert auch, egal.
Ja, ich absolut. Mhm. Ich habe mich oft auch mit Männerrollen identifiziert und mir immer gedacht, schade, dass man das nicht spüren kann, weil man ist halt dann immer die Geliebte oder die Amme, um jetzt bei Romeo und Julia zu bleiben, oder die böse Stiefmutter. Und es gibt schon, es ist ja auch heute noch so, dass es ändert sich jetzt gerade. Ja, ich will jetzt das Thema gar nicht zu groß aufmachen. Aber damals war es auf jeden Fall so, dass die meisten Superrollen Männerrollen waren. Und das fand ich, also zum Beispiel alles, was kurz Charlie Chaplin oder ich weiß, oder ich denke mir auch Jack Lemmon und die beiden, Walter Matthau, das sind natürlich super Komikerpaare und die Mädels sind halt immer so ein bisschen die Doofis daneben. Ist auch schwer zu spielen, weiß man
Klar.
Also was die Marilyn und unter anderem da gespielt hat und so, das ist nicht leicht. Dieses musste man hinkriegen, so ein naives Ding, was sie ja überhaupt nicht war. So ein unbeschwertes Wesen.
Weiß ich gar nicht, ne?
Ganz im Gegenteil. Aber vor allem die Komikerrollen sind meistens.
Ja.
Und wenn, das ist aber in Hollywood meistens noch so, wenn es eine Frau ist, dann muss sie zumindest dick sein. Die Lustige. Also das ist auch eine attraktive Frau.
Ich habe
das
gar nicht so genau beobachtet, aber könnte sein,
Wenn ich so denke, Melissa McCarthy oder wie auch die wunderbare Rebel Wilson, die jetzt eh auch dünn ist. Aber gut, wir reden zu viel über Hollywood. Aber natürlich, das hat mir.
Ja.
Also ich es gab Jahre, da, wo, als ich, wie alt war ich da? Das war und na Oberstufe Gymi, also von 15 bis 18. Also Oscarverleihung war ein Pflichttermin. Sieben Stunden auf ProSieben schauen, am nächsten Tag todmüde in die Schule gehen. Und ich wusste jahrelang alles auswendig, wer was gewonnen hat. Und also ich bin total da reingekippt. Das hat mir und ich habe mir da so reingeträumt. Und ich war natürlich in meinem Traum. Ich habe selber Oscar-Reden gehalten vorm Spiegel. Na, ich habe mir überlegt, was ich anziehe. Aha. Naja, du sagst nett, man kann auch sagen.
Ja, ich lasse schon, aber ich vielleicht. Vielleicht damals, vielleicht hat man sich damals gedacht, was ist mit ihr? Aber natürlich im Nachhinein muss man sagen, waren das alles schon sehr gute Vorzeichen.
Ja, und es war ein Spiel, ich habe das ja nicht ernst genommen. Aber ich habe mich in diese Rolle versetzt und habe mir dann gedacht, wie würde ich, wenn ich da über den roten Teppich gehe und habe schon damals mein Fotogesicht geübt und also diese Dinge habe ich wirklich alle gemacht. Ja.
Und die anderen in der Schule, haben die auch schon so wahrgenommen?
Ja. Absolut. Ja. Also ich war auf einer Mädchenschule, katholisches Oberstufenrealgymnasium, da geht die Post ab. und ich war immer der Clown. Also es war schon immer klar. Also es hat niemanden gewundert und auch jetzt die Mädels, mit denen ich noch Kontakt habe, die sagen im Nachhinein immer, es war absolut logisch, dass das passiert. Also ich war nicht die Stille im Hintergrund, die auf einmal dann ihre Profession vor der Kamera gefunden hat, sondern ich war immer schon die ein bisschen auffällt.
Okay, und hast du vielleicht sogar welche mitgezogen? Das ist ja oft so, dass ich sag mal so, die dann ein bisschen herausstechen, da gibt's dann gleich mal welche, die so das nachahmen oder so. Hast du so Freundinnen gehabt, die dann auch mit dir so mitgezogen sind ein bisschen?
Beim Schauspiel überhaupt nicht, aber wir haben, es war Musikgymnasium und wir haben viel gesungen und da haben wir uns gegenseitig extrem befeuert und da waren halt Whitney Houston und Mariah Carey unsere Vorbilder, nicht, dass wir das jemals da gesungen hätten, aber das war neben dem katholischen Pia Jesu und was wir alles singen haben müssen in der Kirche, war das halt ein guter Ausgleich. Und da waren wir schon, also in der Musik haben wir uns auf jeden Fall beflügelt und angespornt und wir hatten noch eine in der Klasse, die Mariella aus dem Zillachtal, die konnte wie Mariah Carey singen. Es war unfassbar. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch kann.
Hast du Kontakt
zu denen? Ja, auf Facebook schreiben wir uns manchmal. Dafür ist es ja dann gar nicht so schlecht, dass man sie wieder ein bisschen in Kontakt bleibt. Also ich könnte sie jederzeit fragen.
Und du bist aber die Einzige, die es dann wirklich professionell sozusagen durchgezogen hat.
Also von meiner Klasse und soweit ich auch überhaupt weiß, von meinem ganzen Jahrgang, wüsste ich niemanden, die sonst noch Schauspielerin geworden wäre. Aber das ist, Rudi, nicht einmal von meiner Schauspielschulklasse sind alle Schauspieler geblieben.
Ja, ja, ich weiß schon, dass das erstens schwierig ist und zweitens einmal.
Bin ich auch eine der wenigen.
Ich weiß, und es ist im Endeffekt sind es dann ganz wenige, die ja wirklich davon leben können oder die man dann so tatsächlich kennt.
Ja.
Wenn wir schon bei der Schauspielschule sind, du bist nach Wien gekommen, hast du die Aufnahmeprüfung gemacht, bist gleich genommen worden?
Nein, ich war zuerst in Salzburg und da haben sie mir einen großen Bogen ausgeschmissen.
Also gar nicht reingelassen oder rausgeschmissen?
Nein, schon reingelassen. Ich habe 4 Sätze gesprochen und dann danke.
Also beim Vorsprechen wieder
beim
raus.
Beim Vorsprechen,
okay.
Das war damals in dem Einkaufszentrum, da war das Asbest im Mozarteum und diese Asbestseuche und da war, ich weiß nicht, wie das Einkaufszentrum heißt. Und dort war jedenfalls ganz oben Räume, wo das Mozarteum sich angesiedelt hatte. Und ich bin dort relativ motiviert hin, weil ich natürlich Erfahrung hatte, schon auch Erfolge im Jugendtheater, weil eigentlich klar war, dass ich das mache und war dann sehr erstaunt, dass die das nicht so sahen. Und ich muss dazu sagen, erstens hätte ich auf die Schule nicht gepasst, das stimmt. Und zweitens habe ich mir die Aufnahme, also es war gut, dass ich zuerst dort war, weil ich habe mir das natürlich viel zu leicht vorgestellt. Ich habe da irgendwie 3 Monologe gelernt, habe mich mit niemandem, also mit keiner Lehrerin oder was, also schon gar nicht mit meiner Mutter, das wollte ich nämlich eben überhaupt nicht, das einstudiert, sondern habe das alles im Alleingang gemacht und du, das sind Leute, die teilweise 15 Mal vorsprechen. die haben schon mit allen gearbeitet, die haben mich natürlich weggeschnupft und ich war da irgendwie so, und den Rotdiamanten haben sie nicht erkannt. Ja. Und das war, also die Schmach, das weiß ich noch, wie mich mein Papa da dann vom, mit dem Auto abgeholt hat, ich bin im Lift runtergefahren, wortlos, ich bin eingestiegen, wortlos sind wir nach Hause, weil der Salzburger Schnirlregen war, mein Papa ist ja aus Salzburg. Kein Wort miteinander gesprochen, ich habe mir gedacht, so, Scheißdreck, und was jetzt? Und also peinlich, mir war es furchtbar peinlich. Wobei, wie gesagt, es gibt so tolle Schauspieler, die, der Sabine Tambrea, ein deutscher, toller Schauspieler, hat neulich wieder erzählt, er hat, glaube ich, 10-mal bis auf der Ernst Busch aufgenommen wurde. Und der ist jetzt, also das würde man ja auch nicht denken.
Das hört man ständig. Das
hört man ständig. Aber ich habe halt auch geglaubt, ich gehe da hin. Also gar nicht die Selbstüberschätzung so sehr, glaube ich, sondern ich glaub warum soll es nicht gehen?
Ich glaube auch, du hast einfach die Erfahrung noch nie gemacht gehabt.
Genau, ja. Zu scheitern. Ja. Überhaupt bis dahin selten gescheitert, sagen wir mal so. Ja, und dann war, ich weiß jetzt nicht mehr, das war glaube ich im, jedenfalls ein paar Monate später war dann Wien. Und die haben lustigerweise in Salzburg auch zu mir gesagt, versuch's doch bei der Elfriede Ott, die könnte sowas gebrauchen. Das weiß ich noch.
Wirklich?
Ja. Weil schon klar war, dass ich natürlich ganz eine andere Zugangsart habe zum Theater, wie was die bilden dort Leute aus, die dann bei Castorf spielen oder am Schauspielhaus oder am Thalia in Hamburg und das ist irgendwie auch ein bisschen so eine andere Art, sehr deutsch auch gewesen, alle Lehrer und die konnten mit mir, mit dem süßen Mädel, sage ich jetzt, um schnitzlerisch zu bleiben, nichts anfangen auch und ihnen ist aber Elfriede Ott eingefallen und das war in dem Fall gar nicht schlecht, weil das ist nicht ganz unwahr. Ich habe ja diese eigentlich altmodische Art, noch Theater zu spielen. Also ich bin keine, die ich glaube, ich wäre an der Volksbühne bei Castorf, als er noch war, oder im Schauspielhaus Berlin, ich glaube, das wäre tatsächlich nicht das Richtige für mich.
Ja.
Ich bewundere das total, aber das ist so dieses 4 Stunden lang Spielen an der Rampe stehen, sich ausbluten, am Schluss schon keine Stimme mehr haben und nur Theater, das ist nicht meins.
So das, ja.
Ja, ich will unterhalten. Und das kann man gut und schlecht und da habe ich auch gewisse Vorstellungen natürlich, aber das ist das, was mir daran Spaß macht und weniger dieses, ich habe alles gegeben und ich muss bis zum Schluss und also mir weniger, dass ich mich so gespüre, weil ich spüre mich eh schon total, sondern ich will einfach eine gute Show machen. Ich bin mehr Entertainerin, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und darum passe ich da nicht ein, weil das ja bei diesen Häusern oft dann noch als weniger Kunst leider angesehen wird und als so ein bisschen abgetan.
Ja, das ist halt so, du hast es ja schon gesagt, Unterhaltung.
Genau.
Ja.
Und das finde ich einen ganz einen großen Fehler.
Ja, ja, klar. Sehe ich ja so.
Das finde ich ganz schlimm.
Ja.
Jedenfalls war ich dann bei der Elfriede Ott. Soll ich da noch weiter erzählen?
Bitte, bitte gern. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Elfriede Ott war dann tatsächlich der Schlüssel.
Ja. Also das war die zweite Aufnahmeprüfung und die hat dann geklappt und ich bin dann ans Reinhardt-Seminar gar nicht mehr gegangen, weil ich gespürt habe, dass das für mich passt.
Ja.
Und die hatten damals, das fand ich gar nicht schlecht, eine Methode, also das ist der Leonie-Rüsanek-Saal und da sitzen unten die Professoren, die Dozenten und du kommst rein und fangst hinter einem Paravent an.
Okay.
Und kannst dir mal dieses Ganze, man kommt in den Raum und die schauen dich alle an, du bist 18 Jahre und bist eh angeschissen bis über beide Ohren. Ja, hallo, ich bin und aha, ja gut, na dann fangen Sie bitte, also dieses Ganze kannst du alles ersparen. Und du beginnst quasi hinter dem Paravent, die sehen dich nicht und nach ein paar Sets, keine Ahnung, wie sie es heute auch gespielt hat, die Evi Ott dann, kommen Sie nach vor bitte. Gerufen und du kommst dann schon in der Rolle spielend nach vor.
Sehr einfach, natürlich.
Ja, das hat total viel Druck rausgenommen.
Ja, ja, klar.
Das fand ich eine ganz, ganz eine angenehme Idee und das war super. Und sie machen das ist ein bisschen, eigentlich ist es der Vorreiter von A Voice of Germany oder Austria.
Masked Singer.
Ja, weil du quasi nur die Stimme mal hörst und nicht sofort urteilst über das Aussehen oder was hat der für ein Hemd an oder der hätte sie auch waschen können, keine Ahnung. Und dann hat das gepasst, was ich gespielt habe. Ich habe mir aber natürlich auch anders vorbereitet, muss ich dann auch sagen. Ich habe das Ganze ernster genommen. Dann wurde ich in die nächste Runde genommen und dann war, glaube ich, mein Clou, warum sie mich dann wirklich genommen haben, war, dass wir eine Aufgabe bekommen haben, das weiß ich noch, das hat mir total getaugt, einen Monolog zu schreiben, also wirklich von einem Tag auf den anderen, ja, über ein, also es gibt ein Stück, kann man ein Stück aussuchen, das es schon gibt und soll einen Monolog dazu schreiben, den es dazu noch nicht gibt und den spielen. Und ich habe genommen Der widerspenstigen Zähmung, Gespräch zwischen Katharina und Bianca, die zwei Schwestern, und habe die Bianca genommen, die mal aus ihrer Sicht erzählt, wie scheiße sie das findet, dass sie keinen Mann kriegt, nur weil ihre Schwester sich nicht bindet. Und das ist dann irgendwie meine Stärke auch, also mir fällt ja so, bin sehr fantasievoll und habe dann eine irrsinnige Geschichte erfunden und das, und die war sehr humorvoll auch, glaube ich. Also ich weiß nur, dass sie sehr gelacht haben. Und damit habe ich dann, glaube ich, total gepunkt. Das war wirklich so mein Ding. Und sowas zum Beispiel hätten die, das war schon Unterhaltung damals. Und das hätten die am Mozarteum,
ja,
hätten die das wieder gedacht, was ist denn das für Elefants? Und der dritte Tag, da bin ich wieder weitergekommen, das hing dann immer auf so einer Liste, da ist man dann hin, zitternd, ein paar Stunden später, ob man eh draufsteht, Straße, ja. Und der dritte Tag war dann irgendwie ziemlich doof, da habe ich immer das Gefühl, da haben sie uns verarscht, aber offensichtlich, es gibt ja so schreckliche Schauspielübungen, so wie Tanze die Farbe Gelb.
Das gibt es wirklich so?
Ja, das gibt es wirklich so. Okay. Oder Spielblau. Und die wollten, dass wir, das war furchtbar, das war immer so peinlich, Hasen und Jäger spielen. Und ich glaube, das haben sie wirklich nur gemacht, um uns zu verarschen. Und wir sind wirklich, ich war ein Hase, auf der Bühne herumgehoppelt und die anderen waren Jäger und Jagd und Abschießen. Und also ich habe seit meiner Aufnahmeprüfung quasi beim Schnuppern in der Waldorfschule nicht mehr sowas Blätz gemacht. Also im Waldorf-Kindergarten, wo ich da damals mit 5 schon zu meinem Papa gesagt habe, da gehe ich nicht hin. Da war genau das gleiche Spiel. Und
Hase ist nicht so deins.
Nein, Hase ist nicht meins. 13 Jahre später sehe ich mich wieder auf der Bühne des Leonie Rösenegg-Saales wieder herumhopsen. Und haben wir gedacht, also das ist doch jetzt wirklich nur zum, ich glaube, die wollen sich jetzt einfach nur amüsieren nach 3 Tagen hartem Vorsprechen. Wie auch immer, ich bin rumgehopst oder ich weiß nicht, um was es geht, vielleicht geht es auch darum zu schauen, wer macht mit, wem ist was zu blöd, wie weit kann man gehen, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mitgemacht, aber habe auch gezeigt, dass ich das total doof finde, also ich bin dann niemand, der dann, also ich bin in der Rolle des Hasens, nicht aufgegangen, sagen wir mal so. Und ja, und dann habe ich das geschafft und dann ging es eigentlich ganz schnell, Umzug nach Wien, Wohnung suchen oder beziehungsweise Studentenzimmer, Studentenheim, alles allein. Also der Papa ist mit mir von Innsbruck nach Wien gefahren, mit Auto voll mit meinen Sachen und oben die Couch. Ich habe in meinem Jugendzimmer dann so eine ganz kleine, weiß ich nicht, 1,80 Meter Couch, die man auszieht, so kurz diese ungemütlichen, wo aber jemand schlafen kann.
Aber das ist ja sehr filmisch, finde ich.
Sehr filmisch.
Dieses
bunte
Auto,
Couch, oder? Eine alte VW-Kombi und oben eine knallbunt rot-orangene Couch. Sind wir nach Wien und dann war ich im, muss ich leider, wirklich furchtbaren Adolf Scherfheim in der Brigittenau.
Da war ich nie.
Ja, das Gegenüber vom Krone.
Ach, richtig, genau.
Ding. Und das war auch das Selbstmörderheim. Da hat sie wirklich in der, ich bin ein halbes Jahr dort gewohnt und ich glaube, 4-mal wäre abgekaut. Also da gehen Leute, gar nicht unbedingt Studenten, ne? Da ist die ganze Nacht offen und die fahren auf mit den Liften und also das war so furchtbar. Also das war, dann war ständiger Feuerwehrübung, weil die, nicht Übung, sondern weil die Studenten wieder in der Gemeinschaftskuchel geschickt haben. Ich weiß nicht, wie oft die um 3 in der Früh in der Aula gestanden sind.
Aber das kenne ich auch noch,
Kennst du das auch noch? Dann haben sie mir ständig mein Geschirr gestohlen in der Gemeinschaftskuchel, meine Pfannen. Also da habe ich mir gedacht, ich meine, ich bin ja halt auch viel aus, aber irgendwie, Leute, das ist mir zu blöd. Und das hat damals schon 220 Euro gekostet, das Zimmer. Und ich habe mich dann mit einer lieben Schauspielkollegin zusammengetan, die Barbara Kordelka, die kennt man auch, die dreht auch ein bisschen. Und wir haben tatsächlich eine, in der Rüdigergasse, eine Wohnung gefunden, um jeder, also 500 hat das gekostet, also jeder 250, ja. Und auch die 30 Euro mehr, das schaffe ich irgendwie. Und dann hatten wir eine legendäre Wohnung mit legendären Partys, das geht auch nur mit einer wirklich guten Freundin, weil das war Durchgangszimmer, also da des Öfteren hat man Dinge gesehen, die man nicht sehen möchte. Wir haben aber dann immer wieder Zimmer tauscht, so dass jeder mal in Ruhe hinten sein kann. Ich weiß noch, die Wohnung war voller Korktapeten, dunkel, aber wurscht, das hat eine Badewanne gehabt, das ist für mich immer wichtig. Ja. Eine relativ große Küche, damals haben wir beide noch gechickt natürlich. Und das war dann Freiheit pur, also das habe ich dann schon geliebt und bin weg vom Adolf Scherfheim.
Und das war dann also klassisches Studentenleben, so stelle ich mir gerade vor.
Absolut. Also noch mit dem kleinen Fernseher aus meinem Zimmer in Innsbruck mit der Antenne oben, die halbe Zeit nicht geht. Und das Zimmer hinten war winzig, aber das war halt das Beliebtere, weil man eben eine Ruhe gehabt hat. Mhm. Und eigentlich immer die einen Freund gehabt hat, hat hinten sein dürfen. Also wir haben dann immer so ein bisschen abgewechselt, weil sonst ist das nicht so lustig.
Ja, verstehe. Okay. Ja, das klingt irgendwie sehr, wie soll man sagen, sehr ein bisschen aufregend sogar.
Aufregend, und man muss sich aber schon sehr mögen, dass das funktioniert, sagen wir so.
Ja.
Und da waren wir 3 Jahre lang und dann bin ich umgezogen, da war ich dann schon am Volkstheater. Und da war ich dann 1 Jahr in einer anderen Wohnung. Genau, aber Volkstheater war dann eben der ich habe die Schauspielschule ja nicht fertig gemacht.
Weil du vorher schon Angebote oder gearbeitet hast.
Ja, und die haben mir das gut überlegt, weil natürlich die Eltern immer auf Abschluss, die Schauspieleltern noch mehr.
Aber warst du gut in der Schauspielschule?
Ja, also ich weiß nicht, wie man das bemessen kann, aber bin schon aufgefallen. Also
ja, ich war ja nie, aber da kriegt man doch schon Noten auch, oder?
Ja. Also bei Spielen und so war immer eins. Ich habe dann eher so bei, es gibt ja dann auch Theater, Kunde und all diese Dinge und so geschichtliche, wo man halt das griechische Theater lernt und so, da war ich dann eher nicht so gut, weil das hat mich halt so mittel interessiert. Theaterrecht hat mich immer sehr interessiert. Ja? Da hatten wir auch einen ganz tollen, den Alfred Schleppnick, der war damals Dramaturg am Volkstheater und der hat wirklich uns Sachen beigebracht, die man dann im Leben auch noch gebraucht hat.
Okay.
Wie man, auf was man achtet mit Verträgen und so weiter. Das war nicht ohne. Ich kann mich erinnern, dass die Elfriede Ott wir haben dann ungefähr nach einem Jahr so ein großes Vorspiel gehabt, wie das halt so ist. Und da habe ich schon ein paar Monologe gezeigt und wir haben ein Theaterstück gespielt und in diesem Stück hatte ich auch eine Riesengeschichte. Und da hat sie damals zu mir gesagt, das machst du dann im 4. Jahr zur Abschlussprüfung. Und ich war damals total enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, ich will mich ja weiterentwickeln, wieso soll ich denn das noch einmal machen? Und im Nachhinein merke ich erst, dass das sicherlich ein Riesenkompliment war, weil sie das so beeindruckend fand. Ja.
Und die Elfriede Ott, unterrichtet die dort dann auch oder hat die unterrichtet oder war die nur so sozusagen Schirmfrau?
Nein, die hat wirklich unterrichtet. Ich habe sie nur leider nur noch 1 Jahr gehabt, dann ist sie wirklich in Pense gegangen mit, ich glaube, sie war dann 80 damals. Aber du, die war ziemlich cool.
Ja, das glaube ich.
Aber echt, die ist immer angekommen mit ihrer riesen Sonnenbrille, 2 Hunde im Schlepp da, 2 so kleine Spitz oder so. Und das ist halt so eine Frau gewesen, sobald die angefangen hat, da hast halt immer noch in den Augen gesehen, wie es funkelt und brennt und leuchtet.
Okay.
Und natürlich ist das ein bisschen eine alte Art von Theater, aber wie man Gefühle ausdrückt, also das kann man schon alles lernen.
Ja, und ich finde ja, da unterscheidet sich alt und neu nicht so sehr, oder? Jemand kann es transportieren, die Gefühle, oder eben nicht. Ne?
Genau, genau.
Ja.
Und da war sie halt schon, sie hat halt manchmal auch so ein bisschen, es war ein bisschen kindisch, sie hat das aber selber, das erste Jahr hat sie das Sandkastenjahr genannt. Und da haben wir dann manchmal so ein bisschen kindische Improvisationen gehabt und so. Aber irgendwann lass dich auch drauf ein, also das passt schon.
Die hat's gefallen dort.
Ja, mir hat's schon gefallen. Ich finde immer noch schwierig, dass teilweise Leute oder eigentlich außer ihr fast alles Leute dort unterrichtet haben, die selber schon ewig nimmer im, nicht einmal, also gespielt aber auch nicht einmal im Theater waren, weil alles nur ein Schaß ist. Das finde ich so ein bisschen fragwürdig, wenn man Schauspiel unterrichtet. Also das würde ich eine große Verbesserung sehen, dass man den Leuten, die heutzutage auf Schauspielschulen geht, wirklich auch ein bisschen beibringt, wie das heutzutage abläuft, weil du gehst dann ins Leben raus und es ist eigentlich komplett anders wie alles, was du gelernt hast. Also das finde ich schwierig. Und deswegen hat mir das Spielen, also du darfst ja im ersten Jahr darfst du gar nicht spielen daneben und das ist prinzipiell nicht so gern gesehen, aber ich habe dann so angefangen im Sommer halt, da können sie im Grunde nicht viel dagegen sagen. Du, und dann hat sich das verselbst, ich glaube, ich war dann im zweiten Jahr und habe am Ende des zweiten Jahres beim, der Adi Hirscherl hat damals sein Lustspielhaus eröffnet und der hat den Sommernachtstraum gemacht auf Wienerisch, der wirklich saulustig war mit Kurtl Sobotka und der Brigitte Neumeister. Und da gab es die Rolle nicht nur des Puck, sondern der Puck war quasi aufgeteilt auf Elf und Elfe. Und ich war eben die Elfe, die Elfe Naseweiß. Und das war eine super, super lustige, coole Rolle. Und die hat mir, wie ist das eigentlich gegangen? Der Adi hat mich irgendwo, na, der Adi hat, glaube ich, in der Schauspielschule gefragt, ob es nicht irgendeine haben. Und die Evi hat dann quasi gesagt, die Kathi. Und dann habe ich mich mit ihm, ich weiß noch, in Maria Treu getroffen im siebten Bezirk. Und nach dem Café eigentlich habe ich den Job gehabt.
War's klar. Okay.
War's klar. Und dort wiederum hat mich dann der Schottenberg gesehen.
Oh, verstehe.
Der im Sommer das Theater besucht hat und im Herbst darauf
warst du schon am Volkstheater?
War ich schon am Volkstheater.
Wirklich war?
Ja.
Wow.
Der hat gerade sein Ensemble zusammengestellt. Er hat eigentlich überhaupt keinen Platz mehr für mich gehabt, weil es war fertig. Und dann hat er sich gedacht, so eine kleine brauche ich vielleicht nur irgendwie. Und dann war dann habe ich eine Zeit parallel gemacht noch, also drittes Jahr Schauspielschule plus Volkstheater. Und das war halt dann so von einer Produktion in die nächste. Also zuerst habe ich wirklich nur ganz kleine Sachen gespielt, wobei zum Beispiel Kasimir und Caroline, da gibt es da die Elli und die Maria, die haben nur ein paar kleine Auftritte auf der Wiesn sozusagen, aber du kannst sehr viel zeigen in diesen Rollen. Und Torwart sowieso. Und dann habe ich gleich das nächste gekriegt und das nächste und irgendwann war klar, das geht sich irgendwie nicht mehr aus. Und dann habe ich mich ganz mutig, eigentlich entgegen aller Ratschläge aus der Verwandtschaft, fürs Theater entschieden. Und habe es nie bereut.
Ja.
Nie. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob ich in der Pension einmal weniger Geld kriege, weil ich keinen Abschluss habe. Aber naja, ich verstehe schon, meine Eltern haben sich auch gedacht, mein Gott, wer weiß, das ist jetzt so ein,
das ist schon klar.
Wer weiß, wie lang der Intendant ist und jetzt schmeißt sie alles hin. Und was ich sagen muss, was ich vermisst habe, ist, dass du im vierten Jahr machst du die Monologe, sodass du wirklich gefestigt bist für Vorsprechen. Und ich hatte einmal am Burgtheater ein Vorsprechen noch unter Klaus Bachler und das habe ich dann wirklich versemmelt, weil ich keine gescheiten Monologe habe. Und die von der Schauspielschule beim von Aufnahme, die wären nicht mehr gegangen. Das war schon vorbei.
Ah, und da erarbeitet man Monologe, die man dann später beim Vorsprechen wieder verwendet?
Für die sogenannte Vorsprechtour, die ja dann jeder macht.
Ah, verstehe.
Weil sobald du fertig bist mit der Schauspielschule, deinen Abschluss hast, sprichst du an allen Theatern, wo es halt geht, vor.
Ja.
Und wenn du Glück hast, nimmt dich eins. Drum landen ja manche dann in Regensburg am Landestheater oder in Osnabrück.
Ach so, aber das war mir nicht so klar, dass man da an der Schauspielschule schon die Monologe einstudiert, die man dann später präsentiert am Theater.
Da gibt es ja klare Vorgaben. Du brauchst einen Klassiker, du brauchst was Modernes, du brauchst, was weiß ich, keine Ahnung. Also das wird meistens gewünscht. Du brauchst irgendeinen freien Text, gerne auch was selber Geschriebenes, ein Lied, muss immer ein Theaterlied dabei sein. Genau, und das war zumindest so, vielleicht ist das jetzt auch nicht mehr so, aber damals war das so. Und das hatte ich alles nicht und dann habe ich mir wieder, wie damals beim Mozarteum, einfach nur schnell den Monolog von der Christine aus der Liebelei vom Schnitzler dreimal durchgelesen quasi. Und damals leider der Bachler, ich meine, die hätten auch ins Volkstheater gehen können und schauen können, was ich dort alles spiele, aber das war das ist halt doch das Burgtheater, da kommt man zu uns. Ne? Und das habe ich dann wirklich, das bereue ich manchmal, wobei, also dadurch ist, hat sich so ein Weg halt.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja, nämlich, also für die ist es dann eher weitergegangen in die Richtung, die du, also ja. Film und jetzt haben wir
Fernsehunterhaltung genau. diese Sachen.
Und der andere wäre gewesen, so die großen, schweren Burg.
Ja, und dann aber vielleicht sogar ein Regisseur, der dich dann mitnimmt und dann bist du auf einmal am BE in Berlin und dann bist bei den Salzburger Festspielen und dann, also so diesen Weg gibt's auch und den habe ich quasi nicht gemacht. Was vollkommen okay ist, aber quasi, ich habe es nicht in die Schauspielelite geschafft, sozusagen.
Ach so, ja, ich glaube, so klassenmäßig muss man das gar nicht trennen. Es ist einfach ein anderer Weg, aber du siehst den Punkt dort. Da hat es sich entschieden.
Ja, und das ist wirklich meine eigene Schuld, weil das ist einfach ein bisschen eine Faulheit wieder gewesen und da habe ich einfach wieder gedacht, das geht so und wahrscheinlich kehrt einfach, wenn man den anderen Weg gehen will, gehört ein bisschen mehr dazu und nicht nur das zu machen, was einem wirklich leicht fällt. Oder was man wirklich gut kann.
Ja. Aber im Moment damals hast du es nicht so bereut. Eher so im Nachhinein, dass du denkst, ah, das wäre vielleicht möglich gewesen.
Ja, genau. Im Moment habe ich es gar nicht so wahrgenommen, weil ich war eh so zu am Volkstheater und war sowas von, hatte so viele Rollen dort zu spielen, dass ich immer gedacht habe, das kommt schon noch. Aber es kam bis jetzt nicht und
ja, kann aber, ich sage jetzt immer so, aber ich finde, es spricht ja alles dafür, dass man sagt, es kann ja immer noch kommen.
Absolut. Ich sage nur deswegen, weil ich das ehrlich sage, weil für jeden Schauspieler ist natürlich immer Burgtheater und Oscars, also Oscars natürlich ironisch, aber trotzdem, das sind so, wären so die großen Ziele. Und ja, genau. Aber der Weg wäre sicher ein ganz anderer gewesen, das glaube ich schon. Aber ich weiß nicht, ob es der bessere ist.
Ja.
Das weiß ich nicht. Und weil jetzt, glaube ich, bin ich schon zu sehr in dieser Unterhaltungsschiene auch drinnen, dass die, jemand wie Martin Kuschei und so, ich glaube, der traut mir das wahrscheinlich gar nicht zu, wo ich eigentlich herkomme. Weißt du, ich komme ja eigentlich vom Schauspiel, wo ich die schweren Kisten und die, ich weiß nicht, was ich, Lilium, die Juli und eben die ganzen Horvaths und so weiter. Das war nie lustig, was ich dort gespielt habe.
Ja, ich weiß, Lilium habe ich gar gesehen. Ja.
Wirklich? Ja, das war eines meiner liebsten
Sachen. Ja.
Mit Balfi damals.
Genau, ja.
Also, das wissen die, glaube ich, wahrscheinlich auch gar nicht.
Ja, aber zum Beispiel, wie es jetzt war wieder, das Theater an der Josefstadt, da kommen wir vielleicht noch dazu, dann kommen schon die auf dich zu und sagen, wir hätten eine Rolle.
Ich beiße jetzt kurz in einen Lebkuchen.
Ja. Darf ich? Gerne. Wir nehmen auf, nur zur Information für die Pensionistinnen und Pensionisten. Wir nehmen auf in der zweiten Adventwoche haben wir gerade. Und es gibt Lebkuchen, dann nehmen wir auch schnell an.
Ja. Sehr gut.
Und fühlst du dich generell wohl beim Spielen?
Nicht immer. Also.
Es ist unterschiedlich.
Ja. Ich habe prinzipiell das Ding, dass ich nicht mehr so gern Theater spiele. Damit meine ich aber jetzt so richtig an so einem richtigen Theater, damit meine ich jetzt weniger mein Solo auswärts, weil das ist einfach was anderes. Weil ich, es fängt an, mir immer weniger zu geben in den letzten Jahren. Es ist nicht mehr so wie früher, dass das so der Zauber für mich ist. Das hat alles ein bisschen verloren. Und wo ich halt merke, wo ich das noch immer habe und brenne wie wild, ist jetzt die Musik.
Heio.
Also durch mein neues Keine Angst, 50 Jahre plus 1, plus 2, bald Austropop, da spüre ich halt wieder, warum ich überhaupt auf der Bühne stehe. Und ich dachte ja, wenn ich so ein Konzert mache, dann ist meine Lust mal befriedigt, aber das Gegenteil ist der Fall.
Wirklich?
Ich bin angezündet wie wild und habe große Pläne, was die Musik betrifft.
Das ist doch interessant. Okay.
Und werde das Schauspiel so im klassischen Sinn eher ein bisschen, vielleicht ist es auch nur eine Phase.
Ja,
ich sage ja überhaupt nicht, dass das für immer so ist. Aber jetzt im Moment ist es sicher mal das Letzte, was ich an so einem großen Haus gemacht habe.
Okay. Na, dann kommen wir doch zu Keine Angst heißt es.
Keine Angst.
Rabenhof zurzeit. Ja. Und das hast du im Wesentlichen selber gestaltet, oder?
Genau. Also ich habe,
oder das gestaltet.
Wenn du nicht weißt, habe ich ja die Glocken geschrieben, ich habe Jöschau geschrieben, Havelka, ja. Macho, genau. Fürstenfeld.
Deswegen bin ich da.
Sind ja alles meine Songs.
Ja.
Kalt und immer kälter, Großvater.
Okay. Ja, und die Tantiemen erklären auch die Wohnung, jetzt ist mir alles klar.
Ich meine, wer soll das sonst zahlen? Nein, Bullshit.
Okay.
Ich bin, wie soll ich anfangen? Nach der Cissi Grana war mir klar, ich möchte jetzt, weil da bin ich zwar der Boris Fierler, mein wunderbarer Pianist, der ja auch mitspielt in einer stummen Rolle, das kennst du ja gut, ist ja sehr, sehr wichtig. Und mir war aber klar, ich möchte nachher gern was mit Musik machen. Also die Cissi ist auch mit Musik, aber mit Band so, dass ich es richtig sage. Und nachdem ich noch keine eigenen Lieder habe, haben wir gedacht, ich muss natürlich Lieder singen, die es schon gibt. Jetzt habe ich das Wiener Lied schon ziemlich durch. Also die Hugo Wiener Sachen sowieso und aber auch Kreisler und Bronner und so weiter habe ich jetzt schon wirklich ganz, ganz viel in anderen Abenden auch, die es immer noch gibt, gesungen und wollte ein bisschen was anderes. Und bin durch den Thomas, meinen Mann, der extremer Austropop-Fan ist, zum Austropop gekommen.
Also der Thomas Stipschitz ist dein Mann, falls das irgendjemand
nicht weiß, dann
sollte.
Schalten Sie bitte jetzt aus.
Ja, okay. Ja, und der Thomas ist großer Austropop-Fan, das weiß man, glaube ich, auch.
Das weiß man, glaube ich, auch. Und ich sage das eh in dem Programm, vielleicht liegt es daran, dass ich aus Innsbruck bin, weil tatsächlich außer Es lebe der Sport und Skifahren habe ich nichts gekannt.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich so.
Ah, das ist doch wirklich
sehr
interessant, finde ich.
Ja, eine ostösterreichische, also ich glaube, das geht vielleicht bis Salzburg gerade und gerade, aber Vorarlberg und Tirol, also Vorarlberg gibt es Blutschink, die werden Sie schon kennen, das ist im Grunde auch ein bisschen Austropop.
Ja.
Aber.
Ach so ist das,
Na, frag einmal, wenn ich meine Freundinnen frage, keine Ahnung, ist lebe der Zentralfriedhof, das kennen die nicht. Ich schwöre ich dir.
Okay.
Org, gell? Der Wiener glaubt immer, man kennt ihn überall, aber es ist nicht so. Ich sag's euch ehrlich, es ist leider nicht so. Und dann habe ich halt schon in einem anderen Programm, Wien für Anfänger, habe ich schon einmal die Glocken gesungen und heute Reime haben. Was super geil ist, wenn das eine Frau singt. Und dann haben wir gedacht, warum nicht? Und dann war 50 Jahre Austropop. Ach, das ist ja aufgelegt.
Ja.
Dann haben wir wieder gedacht, naja gut, das werden jetzt alle machen. Da kann auf mich warten, dass das ich mache. Das wird die Birgit Denk machen, die Marianne Ment, wie sie alle heißen, werden doch alle machen. Und dann war nichts.
Ah ja, aber warst du da schon am Drücker?
Ja, klar.
Ja.
Ich habe trotzdem begonnen und war ganz erstaunt, dass eigentlich niemand so wirklich was gemacht hat. Und wir haben die 50 Jahre auch nicht geschafft, aufgrund der Seuche.
Aber 50 plus 1 heißt jetzt.
Und es ist wurscht, ich spiele seit 50 plus 9.
Ja, es ist ja nur ein Aufhänger, die Lieder sind und bleiben ja großartig.
Genau, ja. Und dadurch, dass ich natürlich wollte ein bisschen einen roten Faden, weil das ja auch meine Stärke ist, dass ich dazwischen was erzählen kann, weil ich merke schon, dass sich da manche Musiker schwer tun. Also wenn die dann was dazwischen reden, ist das meistens so ein bisschen schwierig oft. Und ich habe mir natürlich so eine Geschichte gebaut, die ich natürlich selber geschrieben habe Die sind aber nur so, ich sage jetzt einmal, Überleitungen, humorvolle Überleitungen. Aber der ganze Abend ist ziemlich rund und ich habe zum Beispiel auch ein Medley geschrieben mit einer Liebesgeschichte, eine österreichische, mit der, wo ich glaube 40 Lieder reinhaue.
Ja, wirklich.
Und ein Lied antwortet aufs andere.
Ah, so.
Und das ist natürlich zum Spielen auch super.
Das super.
Ja, und das kommt super.
Du weißt, ich wollte es mir anschauen, aber der Lockdown ist dazwischen gekommen. Darum kann ich dir jetzt auch nicht so konkret dazu fragen, aber es klingt sehr spannend.
Aber erzähl du kommst.
Ja, auf jeden Fall.
Komm nächsten Samstag, wenn du Zeit hast, am 18.
Ja.
Falls du kannst, aber das
können wir
off the records besprechen. Weil die ist ziemlich bummvoll, das ist dann sicher eine geile Stimmung. Und das ist wieder die erste nach dem Lockdown, das könnte ziemlich cool werden.
Super.
So, und wenn ich da oben stehe und die fangen an, allein wenn die anfangen, die Ouvertüre zu spielen, bin ich schon,
Ja, okay.
Also da brenne ich halt dann wieder. Verstehe. Und das fehlt mir ein bisschen im Schauspiel.
Ja, aber umso besser, dass du es in der Musik gefunden hast, oder?
Ja, Gott sei Dank. Weil sonst muss ich wirklich noch massieren.
Das glaube ich weniger. Aber mir ist aufgefallen, dass du gesagt hast, es gibt noch keine eigenen Lieder von dir. Ist da was in Planung?
Ja.
Dann erzähl doch bitte.
Aber es ist total in den absoluten Anfangsstunden schon, weil ich wirklich erstmal jetzt anfange zu schreiben.
Ich habe mir das fürs wirklich selber?
Ja, mit jemandem zusammen. Ich möchte mal ausprobieren, ob ich das kann. Ich habe es bis jetzt ja noch nie probiert. Mhm. Ich bin immer ein bisschen der Meinung, wenn man was nicht von selber gespürt und es auch nicht hindrängt, dann kann man es auch nicht, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Mhm. Was ich auf jeden Fall kann, das kann ich ja bei anderen Texten auch, wenn ein bisschen was da ist, kann ich damit sehr gut umgehen. Und dazu, also zu zweit kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Okay.
Und werde das nächste Jahr die ersten Monate mal dafür nützen, mal so ein bisschen, also das ist jetzt ein Projekt, das wird noch sicher einige Zeit dauern, bis da was rauskommt. Aber das ist eigentlich das, was ich will, und der Erich Buchebner, der Wahnsinnsbassist, der eh mit alle spielt, und bei mir hat auch gesagt, Kathi, in 3 Jahren Starthalle.
Wirklich? Das ist jetzt mein Ziel. Warum auch nicht? Okay,
nicht mehr Burgtheater, sondern.
Okay, in 3 Jahren Starthalle.
Ja.
Paul Becerra zieht dich warm an.
Und nicht davor Flyer verteilen, sondern schon drinnen. Ja.
Okay, aber das wäre natürlich jetzt nur eine Frage gewesen. Also in drei Jahren Stadthalle. Sind viele Leute, aber wenn man jetzt nur einen Schritt weitergeht, welche Leute sollen das sein in etwa? Machst du dir Gedanken über sowas?
Nein, das weiß ich noch überhaupt nicht, weil ich zuerst einmal schauen muss, was das für Musik wird. Weil ich mag ja von Pop bis Soul, so Jazz, so viel. Mhm. Ja. Mhm. Also das muss ich mir erst überlegen.
Das wäre eigentlich die Frage gewesen. Ich meine, man muss sich ja nicht gleich eine Zielgruppe überlegen. Aber die Stilrichtung, hast du irgendwas Bestimmtes?
Also schon auf jeden Fall Pop. Aber es wird Pop mit vielleicht auch soligeren Liedern. Also ich singe zum Beispiel auch Geh in Arsch vom Georg Danzer total solig. Aha. Das ist ja bei mir eine totale Soul-Nummer geworden.
Okay. Mhm.
Und das funktioniert ja irrsinnig. Also das ist ja so erstaunlich, wie gut das funktioniert. Und man kann ja sowas auch immer einbauen. Also ich möchte mich gar nicht so kategorisieren. Ich kann nur sagen, Helene Fischer wird's nicht.
Okay, das klingt gut, sag ich jetzt mal so.
Also Schlager lasse ich aus.
Alles klar. Ja, voll spannend. Kathi, wenn du die Zeit der Pandemie in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der Satz lauten?
Das Jahr war sehr herausfordernd und voller positiver und negativer Überraschungen mit einem hoffentlich guten Ende.
Okay. Hast du aus dieser schwierigen Zeit irgendwas lernen können?
Geduldiger zu sein, nicht mehr zu große Pläne zu machen, also ich meine jetzt so Alltagssachen, so ganz langfristig, sondern eher so dieses von Tag zu Tag, was jetzt nicht bedeutet, dass ich nicht weiß, was ich in 3 Tagen mache, aber flexibel zu bleiben ist vielleicht das richtige Wort dafür. Nicht zu sehr, bin ja auch jemand, der gern Sicherheit hat und gern, ich liebe es, Pläne zu schreiben und alles ist strukturiert und so, und da muss ich dann ein bisschen über meinen Schatten springen, dass mir das nicht zu sehr aus der Bahn wirft, wenn die Dinge dann anders sind, als ich es gedacht habe.
Bist du ja die bei euch in der Familie ein bisschen, die Organisation und die Struktur schafft?
Ja, absolut. Okay. Absolut. Das ist, also ich versuche den Thomas da schon immer ins Boot zu holen, und dass man das auch, ich habe es jahrelang ganz allein gemacht, und das ist ja oft, also wenn wir beide arbeiten und stundenlang sitze ich, wie wann Babysitter, wer holt wen ab, wer bringt wo wen hin, wer ist dann am Abend da, wer, also das ist, also so ein Plan dauert 4-5 Stunden, die nicht bezahlt sind.
Für wie, also du planst 4-5 Stunden, für welchen Zeitraum?
Ja, als Monat zum Beispiel. Aha. Und das schaffst du trotzdem nicht in 4-5 Stunden, weil da sind ja so viele andere Menschen involviert, die dann erst am nächsten Tag antworten, dann musst du die wieder hinsetzen, weil jetzt kommt das Mail von dem, aha, der kann da nicht, dann musst du wieder neu anfangen. Mhm. Okay, also das ist schon viel Arbeit und der Thomas sagt auch immer, er ist ganz dankbar, dass ich das mache, aber ich würde mich schon, hätte auch nichts dagegen, wenn wir es mehr gemeinsam machen würden.
Ja.
Das tun wir jetzt eh auch mehr, weil ich das auch dann einmal geäußert habe, dass mich das eigentlich überfordert. Wir haben sogar kurz überlegt, ob man sich jemanden holt, der das macht. Nur das, also weißt du,
so ein Art Coach von außen.
Ja, genau, der einfach, oder mein Papa war ja an der Volksoper Disponent, der hat ja nichts anderes gemacht, als Spielpläne und Probenpläne zu disponieren. Der könnte das wahrscheinlich. Nur das Problem ist mit den Kindern, du musst so in der Materie drin sein, dass das wirklich geht. Es bringt dann, weil wenn dann jemand zu mir sagt, also wenn der dann nicht genau weiß, wie man das, wenn er damit mich dann wieder fragen muss, dann bringt mir das nichts. Also ich glaube, das ist leider etwas, was man nicht abgeben kann.
Ja, und das ist ja jetzt wahrscheinlich in dieser Zeit noch schwieriger geworden, oder? Durch Homeschooling und so weiter, aber und weniger gespielt worden ist.
Es kommt darauf an, wenn es so ist, dass wir nicht gespielt haben, war es leichter, weil wir dann zumindest da waren. Aber wir haben ja teilweise total viel gedreht. Weil drehen ging ja immer wieder. Und dann war es ganz schwer. Weil dann haben wir quasi gearbeitet und die Kinder waren aber unbetreut. Also das war dann ziemlich schwierig.
Verstehe. Also ihr habt schon, nehme ich mal an, dann ein paar Babysitter, die dann immer wieder mal Zeit haben.
Ja, also wir hatten eine fixe bis letzten August oder ja, August. Dann haben wir uns, war klar, dass das Dienstverhältnis endet von Anfang an. Und jetzt haben wir Babysitter und das ist natürlich schwieriger, weil das sind jetzt verschiedene und die haben alle natürlich andere Jobs. Und jetzt ist die Arbeit natürlich wieder viel größer für mich zum Organisieren. Und bitte den Thomas da halt auch, dass er wirklich da dazulernt, dass er auch ein bisschen die Termine nach uns koordiniert oder zumindest mit mir bespricht und ich nicht immer aus Facebook die Termine erfahre.
Ach so, okay.
Was ich sehr schwierig
finde. Natürlich schwierig, ja. Thomas, wenn du das hörst, bitte. Ja.
Er gibt sich Mühe.
Okay. Was habt ihr dann gemacht in der Zeit, wo ihr wirklich daheim wart?
Beim ersten Lockdown, ich habe eigentlich nur noch Erinnerungen an den ersten, alle anderen sind verschwommen, das weiß ich kaum mehr. Der erste war so speziell, weil da sind wir aus einer vollkommenen Überarbeitung auf plötzlich null gekommen und muss ganz ehrlich zugeben, dass wir das eigentlich sogar genossen haben. Jetzt muss ich aber sagen, dass wir das Glück haben, noch ein Haus in Niederösterreich zu haben. Das ist mir schon klar, dass das nicht so toll ist, wenn man zu viert dann in einer kleinen Wohnung hockt. Also das ist ganz klar und wir hatten auch einen Garten und so weiter. Und dadurch war das für uns eigentlich eine gewonnene Zeit, vor allem mit den Kindern. Und meine Tochter, die ist jetzt 3,5, seit sie ein Jahr ist, eigentlich, oder seit sie 2 ist, kennt sie Lockdown. Und sie kennt zum Beispiel, das erste Jahr habe ich fast nicht gespielt, sie kennt die Situation eigentlich nicht, kaum, dass die Mami am Abend weg muss. Aha. Und das war natürlich am Anfang schon sehr super, also weil sie ist aufgewachsen, dass ich eigentlich immer da war, weil ich weiß, dass ich darunter sehr gelitten habe. Also als meine Mama hat gleich wieder gespielt und musste auch spielen am Tiroler Landestheater, so viele Stücke gehabt und das war für mich schon ziemlich schlimm. Verlustängste, heute noch ein Thema. Und das hat meine Tochter, kennt das gar nicht und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Es war jetzt eben schwierig, als ich dann so viel wieder an der Josefstadt angefangen habe zu spielen, weil das für sie doch ziemlich neu ist. Aber jetzt haben wir es ganz gut hingekriegt und sie weiß auch, dass ich wieder zurückkomme. Aber sie kommt halt dann zum Beispiel an Abenden, wo ich im Theater bin, kommt sie in der Nacht fix rüber zu mir ins Bett und schaut quasi, ob ich da bin und schläft am liebsten dann auf meinem Bauch. Und das ist halt schon so, man kann sich nicht viel rühren, ja, also auch im Bett, absolut, körperlich. Aber auch sonst habe ich nicht viel Spielraum, weil ich weiß, wenn ich spiele, muss ich einfach heimgehen, ja, ich bin einfach gefragt zu Hause.
Ja.
Aber das war schon, hat schon mit den Kindern viel gemacht. Also das ist, mein Sohn hat das natürlich auch total genossen, dass ich so oder auch der Thomas so viel da sind. Ja. Mhm. Das war schon auch sehr, bei jeder Anstrengung, weil teilweise war es unglaublich anstrengend, war das schon, hat das schon auch was Gutes. Also wenn du Kinder hast, ist der Lockdown sicher leichter, weil du zumindest sowieso durch sie jeden Tag eine Aufgabe hast. Allein schon, weil sie da sind, hast du was zu tun. Also das hat es schon sehr vereinfacht. Wir haben ja am Anfang so ein bisschen geglaubt, wir können jetzt was schreiben, oder wir haben dann mit diesen Liedern begonnen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, nach 6, 7 Songs haben wir wieder aufgehört, weil wir konnten es nicht einmal in Ruhe aufnehmen. Mhm. Also das braucht man nicht glauben, dass man irgendwas tun kann daneben.
Ja, ja. Ja. Und wie hat das Homeschooling funktioniert?
Du, ganz gut, weil der Emil war damals in der Vorschule und das war natürlich nicht so viel, wobei man darf es nicht unterschätzen, es war auch, glaube ich, 3-mal die Woche 1 Stunde und da musstest du natürlich da sein. Mhm. Und das war noch, ja, aus privaten Gründen manchmal ein bisschen schwierig, aber das hat gut funktioniert. Also da will ich mich überhaupt nicht mit anderen Leuten vergleichen, die Homeoffice und Homeschooling mit älteren Kindern, also um Gottes Willen. So gesehen haben wir das eigentlich gar nicht wirklich miterlebt, wie zart es sein kann.
Ja. Was habt ihr dann sonst so gemacht? Gelesen? Ein bisschen Serien geschaut? Filme? Sowas?
Na, gar nicht eben. Gekocht, weil die Kinder haben ununterbrochen Hunger. Es ist ja unfassbar, was in so kleine Menschen reingeht. Ja. Ich habe angefangen zu sporteln, sehr viel eben. Das war so meine Stunde am Tag, wo ich auch weg konnte, weil damals war Frühling. Da bin ich viel Radl gefahren. Dann waren es schon 1,5 Stunden. Das war dann immer länger. Und das hat mir irrsinnig viel gegeben. Und ich kann mich sonst nur erinnern, dass wir Unmengen an, also damals haben wir es ja teilweise ganz streng genommen und waren einmal in der Woche einkaufen, dass einer von uns, entweder der Thomas oder ich, wie schwerst bewaffnet, Handschuhe und Ding, da hat man ja noch gedacht, die Seuche ist überall.
Ja, ja,
damals war es, glaube ich, weniger schlimm wie jetzt. Zu einem Supermarkt und wir waren wirklich die, wo dann der Wagen bis oben geberstet voll war. Und schnell wieder zurück und ins Auto und hat mir eh keiner gesehen, so mehr oder weniger. Und dann haben wir gekocht wie die Blöden. Also die Kinder rutschen ja vom Frühstück in die Vormittagsjause, ins Mittagessen, in die Nachmittagsjause, dann gibt es noch einen Snack und ein Abendessen und fragen ununterbrochen, was gibt's zum Essen.
Okay.
Also wir haben Wirtschaftsgeld, ich glaube in der Woche waren es über 200 Euro, die wir veressen haben, in einem Supermarkt. Das ist Wahnsinn.
Ja, verstehe.
Und wir gehen auch zum Hofer, darf man das sagen? Wir gehen auch zum Billigdiscounter teilweise.
Ja.
Also unfassbar.
Ja.
Dafür haben wir sonst nichts gebraucht, insofern war es wieder okay.
Ich finde schon, dass eigentlich man hat weniger gebraucht, war so meine Erfahrung.
Ja. Und das finde ich gut, das habe ich auch gelernt, wieder mit weniger auszukommen.
Schon, irgendwie,
zum Beispiel, oder? Ja, zum Beispiel, als wir nur einmal die Woche einkaufen waren, da kauft man halt dann, weiß ich nicht, 2 Pudding und wenn die aus sind, muss man wieder 4 Tage warten.
Genau.
Und das fand ich nicht schlecht, weil unsere Kinder sind natürlich auch so, erstens haben wir hier den Supermarkt vor der Tür, du kannst wegen jedem Backerl Milch sofort losgehen. Und so wie meine Kinder gewohnt sind auf Netflix, dass man ständig alles anschauen kann, glauben sie auch, man kann ständig alles immer haben. Und das ist schon wichtig und gar nicht so leicht, ihnen wieder beizubringen. Und ich mochte das selber auch, dass man sagt, na, jetzt, ich habe zwar jetzt Lust auf das und das, aber wir müssen eigentlich das Hühnerfleisch machen und der Zucchini wird schlecht. Jetzt machen wir heute ein Zucchini-Huhn-Risotto.
Ja. Und versuchst du das, die Kinder schon zu vermitteln, dass nicht alles immer in unbegrenzten Mengen vorhanden ist?
Ja, absolut. Aber es ist nicht leicht, weil wir auch irrsinnig viel geschenkt bekommen. Also es klingt jetzt blöd, aber meine Kinder, der Thomas geht in der Trafik Zigaretten kaufen, die erkennt ihn und steckt den Kindern schon 2 Hefteln zu. Was ich nicht kaufen wollte, weil sie nicht ständig irgendwas kriegen sollen.
Ja, aber er muss sie schon bezahlen, oder?
Nein, schenkt zum Beispiel.
Wirklich? Ja. Ach so, aha.
Also so Dinge passieren halt einfach.
Okay.
Ja? Und das ist für meine, also die Kinder nehmen das dann als selbst und dann komme ich und dann kaufe ich das einmal nicht und dann verstehen sie das natürlich auch nicht so. Also es ist nicht so leicht.
Ja.
Spannend ist es im Fernsehprogramm. Aber das ist eh klar. Die Kinder wachsen ja nur mit On Demand auf. Ja? Wenn wir dann einmal an einem Sonntagnachmittag irgendein Kicker oder irgendein Fernsehkinder oder ORF auch, um Gottes Willen das zu nennen.
Ja, ja.
Dann sagt die Kleine jetzt schon vorspulen.
Echt?
Ne?
Ja.
Sag ich, du, das geht nicht, Lotti. Das ist live. Ich mag das nicht. Ich mag lieber Oddpops oder SpongeBob. Sag ich, na, das geht bei dem nicht. Da ist das jetzt und danach kommt das. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, man könnte jetzt sagen, auf der anderen Seite, na gut, sie wachsen so auf und dafür schaut man sich nicht den Schrott an, der immer läuft, sondern schaut nur das, was man wirklich will. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich überhaupt kein Verständnis mehr da, dass man jetzt irgendwas schaut, sondern man will, das will man.
Ja.
Ich weiß nicht wirklich, was, ob es schädlich ist oder gut, ich weiß es nicht.
Ja, haben die schon Handys? Da hat der Emil ein Handy?
Nein. Es gibt mein iPad und da darf er manchmal was schauen. Und er ist jetzt in einem Alter, er ist 7,5, wo es am Anfang Spaß zu machen, das habe ich auch gemacht, sich aufzunehmen selber und reinzusprechen und Videos zu machen und so weiter. Aha. Und da darf er dann das iPad ein bisschen haben. Mhm. Was jedenfalls bei den Kindern nicht passiert, das war am Anfang, hat das doch jeder gesagt, sie machen nicht bei den Kinderbüchern diese Bewegung, um ein Bild größer zu machen, wie man es beim iPad macht.
Diese Wischbewegung.
Die Wischbewegung. Und sie blättern auch normal um. Also das ist nicht.
Verstehe.
Aber Kinderprogramm zu schauen ist eine Challenge. Es geht eigentlich gar nicht mehr.
Witzig. Ich habe mal von jemandem gehört, der war mit einem Kind im Tiergarten und das Kind hat versucht, das Schaf wegzuwischen, weil es ihm langweilig war.
Wirklich? Nein.
Habe ich gehört, ich weiß nicht, das stimmt.
Um Gottes Willen, das ist schlimm. Auf der anderen Seite denke ich mir, was das Fernsehen betrifft, man trat dann nicht den Fernseher auf, dass halt irgendwas rennt. Das machen sie dann sicher nimmer.
Genau.
Mhm. Weil die setzen sich gezielt hin und schauen was. Und wenn das vorbei ist, dann wird ausgeschaltet.
Ja,
das ist wieder so vielleicht der Vorteil.
Ja. Was macht eine gute Partnerschaft aus?
Wenn ich das wüsste. Lachen, der Humor.
Ja, aber dann ist schon. Im Hause Strasser also, Stipschitz, oder gibt es genug zu lachen, oder?
Weißt du, wie es ist, die Leute glauben immer, dass es wahnsinnig lustig ist bei uns daheim, aber ich bin auf jeden Fall die Lustigere, muss ich ehrlich sagen.
Wirklich, wahr?
Ja.
Aha. Schon. Naja, ich meine, ich glaube ja nicht, dass du jetzt nicht lustig bist, das glaube ich, das würde ich ja nicht glauben. Aber ist der Thomas Ernst da?
Na, weißt du was, ich bin die Leichtere. Also ich bin die Fröhlichere eigentlich und der Thomas ist doch durch seine ganzen Geschichten der ist auf der Bühne luftig und leicht, aber der ist im wahren Leben schon schwerer und weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also ich bin sicher
melancholischer.
Melancholischer.
Mhm. Ja.
Das heißt nicht, dass ich weniger Tiefgang habe, überhaupt nicht. Mhm. Das haben wir wieder bei der Kunst. Sondern ich bin mehr Steh auf Mandel. Also ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen. Ich nehme mir vielleicht viele Sachen auch nicht so zu Herzen. Bin da ein bisschen robuster.
Ja, verstehe. Mhm. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass du ein bisschen wirst wie deine Eltern?
meine Mama war jetzt gerade 2 Wochen da. Also gerade ist übertrieben, hat mir geholfen. Der Thomas war ja 6 Wochen auf Reha und meine Mama war davon 2 Wochen da, um mir zu helfen mit den Kindern. Und da waren viele Erlebnisse. Also bei meiner Mama und mir ist es sogar so, dass wir dann, wenn die Kinder was zu uns sagen und wir antworten das Gleiche. Mhm. Oder sie sagt, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das sind alles Dinge, die schön sind, weil meine Mama ist auch ziemlich cool eigentlich. Mhm. Also ich erwische mich jetzt selten dabei, dass ich was sehe und mir denke, was du vielleicht jetzt meinst, aber sagt, jetzt bin ich schon wieder Papa oder so. Das ist eigentlich weniger. Mhm. Weil ich bin als meine Mama dann doch auch wieder ganz anders in vielen Dingen. Mhm. Und und vielen Dingen sind wir ganz gleich. Aber ich ertappe mich nicht dabei, dass ich irgendwas mir denke, also gar nicht, sondern eher positiv bin.
Ah, okay. Das heißt, du verstehst deine Eltern auch besser jetzt vielleicht als früher?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Ja, klar, wenn du dann selber Mama wirst und Kinder hast, dann, das sind manchmal so, oder auch wenn sie nicht da ist, sage ich Sätze, wo ich mir dann denke, das hat die Mama genau zu mir auch gesagt und jetzt verstehe ich es erst. Mhm. Also so geht es eh wahrscheinlich dann.
Ja, sicher. Mhm. Gibt es irgendein Ereignis, das in letzter Zeit deine Weltanschauung oder deine Meinung zu irgendwas geändert hat?
Das Thema Impfung hat meine Weltanschauung geändert, weil ich habe vor 1,5 Jahren, wie das so begonnen hat, als der Tarek Leitner das erste Mal geredet hat, dass dann eine Impfung vielleicht geben wird, und er dachte, herrlich, ich weiß eh, dass eine Impfung kein hundertprozentiger Schutz ist, aber das wird die Lösung sein. Und da dachte ich mir, da werden alle froh sein. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass es Leute gibt, die das nicht wollen. Aber da bin ich vielleicht tatsächlich zu naiv, weil ich denke mir oft das Gegenteil. Stell dir vor, es gäbe die Impfung, aber nur für die Elite, weil das so viel kostet. Ich glaub, das kann sich fast niemand leisten. Stell dir vor, was dann los wäre.
Ja.
Jetzt gibt's das Ding gratis für jeden. Und die Leute gehen nicht hin.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass man das noch gar nicht verstanden hat, was das für ein Privileg ist, oder dass es ja immer nur Länder gibt, wo es tatsächlich die Impfung nicht gibt.
Genau,
ja.
Das denke ich mir auch. Und was wäre los, wenn dann nur die Schickeria hingehen könnte zur Impfung und alle anderen würden... Also das hat die Weltanschauung. Ich finde es gefährlich, wie sich wie sich's spaltet. Wie gesagt, wir haben es leider auch im eigenen bekannten Umfeld. Und finde das ganz eine gefährliche Sache und bin ganz erstaunt, wie schnell man da wo landet, wo man überhaupt nie hin wollte.
Glaubst du, dass die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
Ich glaube leider ein schlechterer. Auch wenn ich sonst immer optimistisch bin. Kommt drauf an, es gibt vielleicht auch Dinge, die besser sind. Vielleicht gibt es mehr E-Autos und vielleicht ist das Bewusstsein für die Umwelt größer geworden, aber prinzipiell glaube ich im Moment eher, dass es schlechter sein wird. Also ich mache mir oft Gedanken drüber, meine Tochter ist 3,5 und ich denke mir oft, in 50 Jahren, das ist so lang, da ist die 53, das ist ja noch immer eine Frau im besten Alter. Okay. Was ist denn in 50 Jahren, wenn es jetzt schon so rund geht? Und da darf ich gar nicht so viel drüber nachdenken, weil da krieg sogar ich dann Angst.
Und du für dich selber, wo siehst du dich selber so in 5 Jahren?
Stadthalle, habe ich doch gesagt. Da habe ich schon 2 Jahre lang Stadthallentournee hinter mir, Stadiontour.
Mit der zweiten CD im Gepäck,
mit der zweiten CD, Stadiontour und geht schon gerne mal Vollgas. Ja, ich hoffe, dass ich immer noch das tue, was ich wirklich will und wäre schön, wenn es mir gelingt und Leute kommen und ich unterhalten darf und Musik machen.
Okay, da. und für jetzt, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Gut ist gegangen, nix ist geschenkt.
Das ist doch wunderbar. Kathi, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke für die Einladung.
Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Frühkaffee, Untertagstee.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel, gezwungenermaßen.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Elektrische Zahnbürste. Bin ich ganz streng.
Ah ja, okay. Aus Prinzip richtig, oder wie?
Ja.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Stadt oder Land?
Unter der Woche Stadt, am Wochenende Land.
Fahrrad oder öffentlich?
Öffentlich.
Instagram oder Facebook?
Insta.
Wien oder Tirol?
Tatsächlich Wien.
Ah. Oder K.
Banane. Kr.
Ja, genau. Also Banane. Skifahren oder Snowboarden?
Skifahren.
Skiwasser oder Jägertee?
Jägertee.
Bernerwürstel oder Germknödel?
Bernerwürstel.
Donauinsel oder Neusiedlersee?
Donauinsel.
Stephansdom oder Riesenrad?
Riesenrad.
Fichte oder Tanne?
Ich fichte, du fichst, wir fechten.
Sternspritzer oder Strohsterne?
Sternspritzer, allein der Geruch, das ist für mich ja, Weihnachten.
Okay, okay. Dann Lebkuchen oder Vanillekipferl?
Vanillekipferl.
Karpfen oder Fondue?
Du Fondue! Boah, Karpfen, das verstehe ich gar nicht.
Okay. Silvester oder Neujahr?
Oh, das ist schwierig. Es kommt darauf an, wie viel man zu Silvester getrunken hat. Manchmal muss man das Neujahr so schnell hinter sich ergehen lassen. Mhm. Und wenn man, heuer spiele ich die ganze Zeit, da freue ich mich auf Neujahr, weil ich quasi nicht feiern werde, sondern dann freue mit meiner Familie das Neujahrskonzert zu schauen. Und wir haben Tradition, dass man Weißwürst essen zu Mittag am ersten. Ah. Und auf das freue ich mich und werde es auch mit vollem Bewusstsein erleben.
Okay. Kommt das aus Tirol?
Nein, das haben der Thomas und ich erfunden.
Ah ja, okay. Ja.
Man muss auch selber Traditionen schaffen.
Gute Idee. Ja. Mhm. Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Auf ein Bier.
Mit Koriander oder ohne?
Mit.
Party oder zusammensetzen?
Zusammensetzen.
Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Popcorn. Eindeutig. Auf die Frage warte ich immer. Ich bin total Team Popcorn. Ich bin okay. Popcorn-süchtig. Gehört zu meinen Lieblingsspeisen.
Okay. Arthouse oder Blockbuster?
Beides seine Berechtigung.
Mhm. Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick?
Stanley Kubrick.
Steven Spielberg oder George Lucas?
Steven Spielberg.
Mozart oder Beethoven?
Mozart, das muss ich sagen, mein Papa ist Salzburger. Sonst alles kann klar. Ich mich zu Hause nicht mehr blicken lassen.
Alles klar. Beatles oder Stones?
Beatles.
Madonna oder Cyndi Lauper?
Madonna.
Lady Gaga oder Billie Eilish?
Lady Gaga.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Charlie Chaplin.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Griechenland.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Oh. Kamin.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke. Wenn geht, auch in der gleichen Farbe wie der Partner. Das finde ich immer besonders schön, richtig. Weil es so eine Kombinationsjacke. Das verstehe ich nie, warum man das macht.
Ja. Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Ich sperre zu.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Baba. Und Freunde.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.